Dieser Podcast enthält die Langfassungen der Themen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ein Gespräch, also eine Auseinandersetzung vor einer Hörerschaft. Und das ist eigentlich was ganz Neues, nicht wahr? Also ich glaube, dass diese neue, verwendbare und geeignete Form des Gesprächs gewiss nur einer Pflege, einer Kultur bedarf.
Die Gesprächskultur hat sich seit dieser Tonaufzeichnung des Deutschen Rundfunks aus dem Jahre 1930 tatsächlich weiterentwickelt in den letzten 82 Jahren. Möglicherweise auch ein Grund für die guten Zugriffszahlen auf das Radio 1 Medienmagazin. Die wurden denn in dieser Woche wieder veröffentlicht. Alle halbe Jahre gibt es ja die Media-Analyse, das sogenannte Zeugnispapier für die Radiosender. Und ich muss mich an dieser Stelle ganz, 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 ganz dick bedanken. Denn wenn man in Berlin und Brandenburg hört, dann hört man zumindest auf der ersten Position das Medienmagazin mit 189.000 Hörern in dieser Stunde. Und das ist nochmal ein Geschenk zur letzten Medienanalyse von ungefähr 73.000 zusätzlichen Hörerinnen und Hörern. Ein komplettes Olympiastadion ist im letzten halben Jahr dazugekommen. Das ist mir unerklärlich, muss ich ehrlich sagen, weil also solche Sprünge machen eigentlich nur Popwellen oder was weiß ich, schlechtes Wetter. Keine Ahnung, was der Grund dafür ist. Erstmal meinen ganz lieben Dank dafür. Und was diese MA-Zahlen, die ja auch unter www.reichweiten.de einzusehen sind, zumindest der RBB-Programmdirektorin verraten, das hören wir gleich. Wir hören aber auch den gesamten Draufblick auf die Radioszene in Deutschland aus der Sicht der Radiozentrale. Wir hören von Klaus Goldhammer, einem Medienforscher, was die Webradios so gemacht haben in den letzten Monaten, also zumindest wie sie sich entwickelt haben, und schalten nach Kolumbien und nach Südafrika, denn dort gibt es auch interessante Radioprojekte. Und das alles wie immer natürlich
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören nach einer zweiwöchigen Sommerpause das Radio 1 Medienmagazin wieder an gewohnter Stelle um 18 Uhr. Hier bei Radio 1 live jeden Samstag wieder, natürlich bis zur nächsten Sommerpause vielleicht, das sei jetzt schon mal angekündigt. Jetzt nochmal ganz kurz zur Media-Analyse. Natürlich, wer sich durch die Tabellen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse klickt, unter reichweiten.de zum Beispiel oder auch unter rms.de, wird Verlierer und Gewinner schnell jenseits der meist jubelnden Pressemitteilungen der Sender sehen können. Aber eigentlich sind Hörerschwund und plötzliche Massenzuläufe wie bei Medienmagazinen ja, irgendwie doch nur bedingt tauglich, am Programm zu optimieren. Denn sie sind ja in erster Linie erhoben worden, um Werbung zu verkaufen. Also das kann man dann schon mit dieser Währung. Der Tausender Kontaktpreis sei da ein Stichwort, nachdem das dann alles berechnet wird. Also die Werbung im Medienmagazin, wenn Sie werben wollen, natürlich wird im Medienmagazin jetzt teurer, hoffe ich doch. Und damit wird der RBB dann entlastet werden, möglicherweise, und auch in Qualität investieren. Aber das ist ja das, was mir so durch den Kopf geht. Jedem geht so das eigene durch den Kopf, wenn er die Tabellen sieht. Und so fragte ich Claudia Notelle, sie ist die RBB-Programmdirektorin, was sie zuerst bei diesem wirklichen Zahlensalat als erstes angesehen hat.
Ich habe als erstes auf Antenne Brandenburg geguckt. Wir haben mit der letzten MA die Marktführerschaft für die Region zurückbekommen, für Berlin und Brandenburg. Und wir haben geguckt, haben wir sie gehalten? Wir haben sie gehalten, das war schon mal sehr schön. Und wir haben noch eins mehr geschafft. Wir haben nämlich auch in Brandenburg, in der Region von Antenne Brandenburg, die Marktführerschaft, und BB Radio ist auf dem zweiten Platz. Und das hat uns ganz besonders gefreut. Und das war auch mein erster Blick an den Morgen.
Dann gucken wir mal auf den zweiten, dritten, vierten und fünften, sechsten Blick. Damit habe ich jetzt alle Wellen des RBB. Sie gucken natürlich sicherlich auch auf die Konkurrenz. Aber in dem Fall, gibt es neue Erkenntnisse, vielleicht Baustellen, oder wo Sie sich zurücklehnen und sagen, hier können wir gelassen sein?
Es gibt noch einen zweiten Blick, der mich sehr gefreut hat, nämlich das ist das Inforadio. Wir haben deutlich Hörer dazu gewonnen bei Inforadio, haben von der Tagesreichweite her auch den besten Wert in Deutschland aller Inforadios. Und das ist uns ganz besonders wichtig, denn wir haben in der Vergangenheit da auch einige Verluste gehabt, haben jetzt stark dazu gewonnen und haben festgestellt, dass die Mischung, die wir da haben, von Nachrichten und Hintergrund, dass wir auch mal Analyse bieten, auch einmal einen zweiten Gedanken oder eine andere Form als nur die Nachrichten, dass das nachgefragt wird und dass das funktioniert. Lange Zeit war Bayern 5 das führende Inforadio in Deutschland, und die machen ja ganz klassisch Viertelstunden Nachrichten, immer Nachrichten in einer fast Endlosschleife. Und natürlich haben wir uns das sehr genau angeguckt, wie die ihr Programm machen, wie wir unser Programm machen. Und jetzt freut es uns ganz besonders, dass wir mit unserem Programm deutlich Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen haben. Ganz froh bin ich, dass wir bei Fritz auf dem richtigen Weg sind, dass wir in der jungen Zielgruppe, die ja doch sich sehr schnell nach neuen Trends entscheidet, stabil geblieben sind, auch einige Hörer dazu gewonnen haben. Wir haben ja auch bei Fritz einige Veränderungen angepackt in der letzten Zeit und ich denke, das geht auf. Das Gleiche gilt für Radio 1. Radio 1 hat, wenn man die Tagesreichweite sieht, mehr Menschen erreicht, ist auch bekannter geworden, all das, was wir immer wollten mit Radio 1, wirklich in der Region gut verankert zu sein. In der Stunde selbst einige Hörer verloren, das muss man auf die lange Sicht betrachten und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Nachdenklich werde ich, wenn ich mir die Hörerzahlen von Radio Berlin anschaue. Nun ist Berlin ein sehr, sehr schwieriges Pflaster für Radiomacher. Und wir haben bei Radio Berlin die Musikfarbe vor einem Jahr eigentlich noch einmal verändert, etwas angepasst. Und ich denke, wir brauchen einen langen Atem da, um klar zu machen, das ist ein Programm, das es lohnt zu hören, das ist ein gutes Angebot. Wir bieten das Wichtigste aus Berlin, das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Und das ist ein Programm aus Berlin für Berlin und da müssen wir hart dran weiterarbeiten.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, es ist ja aber nicht nur die Tatsache, dass ein Programm an sich bewertet wird, sondern im Konkurrenzumfeld und zur Konkurrenz gehört auch manchmal das Wetter, da gehört auch dazu, dass man sich möglicherweise aus anderen Quellen informiert, also die Aufmerksamkeit wird auch abgezogen und das ist mitunter gar nicht mal ein Beweis dafür, dass das eigene Programm schlechter ist. Gibt es denn für Sie aufgrund der MA-Zahlen zum Beispiel bei Radio Berlin etwas, wo Sie sagen, hier müssen wir tatsächlich optimieren? Liegt zum Beispiel an der Musikfarbe, dass sie nicht heraussticht oder liegt es an der Kompaktheit des Wortes? Vielleicht wollen die Leute mehr hören.
Wir sind da in der Untersuchung und in der Analyse, gehen auch sicher nochmal in die Forschung, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern über das Programm sprechen. Wir wissen, dass die Morgenstrecke, die Morgensendung sehr entscheidend ist. Wir müssen die Morgensendung angehen und nochmal genau gucken, liefern wir die richtigen Informationen, reichen sie aus, müssen wir anderes machen oder müssen wir sie anders darstellen, müssen wir daran arbeiten, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Musikfarbe haben wir jetzt etwas mehr eingegrenzt auf die 70er, 80er Jahre, auch klar damit eine Zielgruppe angesprochen, der um die 50-Jährigen, um zu sagen, das ist die Musik eurer Jugend, die bekommt ihr hier im Radio, auch natürlich derer, die etwas darüber liegen, um auch einen Wiedererkennungswert zu haben und gerne eingeschaltet zu werden. Das müssen wir jetzt nochmal genau sehen. Kommt das an? Ist das die richtige Formatierung des Radios? Auch im Umfeld all der anderen Angebote, die es gibt. Und dabei muss man ja immer sehen, wir haben einen Anspruch mit als öffentlich-rechtlicher Sender zu sagen, wir möchten nicht nur Musik, nicht nur seichte Unterhaltung bieten, sondern wir möchten ein Radioprogramm, das von allem etwas bietet. Wir wissen, dass die Hörerinnen und Hörer bei Radio Berlin sehr den Verkehrsfunk schätzen. Wir haben da einen sehr ausführlichen, detaillierten Verkehrsfunk. Wir wissen auch, dass Wetter sehr nachgefragt wird. Und die Berlin-Informationen, die gehören als Kern mit dazu. Das ist ein Radio, das für die große Stadt, für die Metropole Berlin gemacht ist. Wir müssen da sein, wo es interessant ist in Berlin und das vielleicht noch etwas besser im Programm aufgreifen und widerspiegeln.
Total werbefrei ist das Kulturradio, das einzige Programm, das der RBB hat, das werbefrei ist. Die Zahlen weisen ja nicht Werbeträger so ein bisschen stiefmütterlich aus, aber was wissen Sie von Kulturradio?
Wir wissen, dass das Kulturradio in Brandenburg Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen hat. Das freut uns sehr. Wir hatten da verloren und wir haben da wieder mehr gemacht, waren aktiver in Brandenburg. Das hat sich ausgezahlt. In Berlin haben wir leichte Verluste und wir gucken schon sehr genau, was können wir tun, um auch mehr Hörer, jüngere Hörer zu erreichen mit dem Kulturradio. Denn es sind ja nicht nur die über 50 oder gar über 60-Jährigen, die Interesse an Kulturthemen oder auch an klassischer Musik haben, sondern es gibt ja auch viele Jüngere, die Interesse daran haben. Vielleicht muss man da auch die ganze Frage, welche Themen greifen wir auf, wie sprechen wir sie an, welche Gestaltung haben wir, welche Stimmen kommen bei uns vor, nochmal genau bedenken und uns überlegen, wie wir da in Berlin, in Brandenburg noch etwas besser Fuß fassen können in anderen Milieus und Hörergruppen.
Dr. Claudia Notel, RBB-Programmdirektorin. Was steckt noch drin an Erkenntnis in der jüngsten Media-Analyse? Dazu gleich mehr aus der sogenannten Radiozentrale. Also ich bitte jetzt, diese Aufforderung nicht direkt wörtlich zu nehmen. Good night. weil es geht eigentlich dann doch nochmal intensiv rein in die Medienanalyse 2012 2 Radio, denn sie verbreitet natürlich mehr Wissen und Erkenntnisse als nur, welcher Sender wird in welcher Stunde vielleicht wie oft gehört oder zumindest mit wie viel Menschen oder genauer gesagt, und das sei hier wirklich nochmal an dieser Stelle explizit ausgedrückt, es ist nicht, wie viele Menschen hören das Radio, sondern wie viele Menschen glauben, Radio gehört zu haben in dieser Zeit. Also es wird das Erinnerungsvermögen abgefragt, was ja manchmal oder sehr häufig dann doch identisch ist mit dem tatsächlichen Einschaltvorgang, aber so ein kleiner Restzweifel bleibt dann doch immer. Ja, also MP3 Kills the Radio Star hieß es eigentlich noch so vor Jahren, was auf den Medienkongressen dann fast gebetsbühnenartig gesungen wurde. Also die jungen Radiohörer tauschen lieber Musikdateien, als das Radio einzuschalten. Das Radio war tot geglaubt, aber die Nutzungszahlen steigen wieder. Das ist eine wichtige Erkenntnis, vor allen Dingen in der jungen Zielgruppe. Und ich ging in die Radiozentrale. Das ist so eine gattungsübergreifende Plattform aller wichtigen Radiostationen in Deutschland, ob öffentlich-rechtlich oder kommerziell. Und Geschäftsführer der Radiozentrale ist Lutz Kuckuck. Und den fragte ich, ob das nun ein Trend ist, die Zunahme an jungen Hörern, oder ob das nur mal so ein Ausrutscher war, ein Peak.
Es ist also auf keinen Fall eine Eintagsfliege, sondern ein klarer Trend, Aufwärtstrend, den wir im Vergleich der letzten 3 bis 5 Jahre hier beobachten und erfreulicherweise verzeichnen können. Und der rangiert in einem Steigerungsrahmen von jährlich 1 bis 5%, kumuliert dann eben jetzt über 5% plus. Dies ist meines Erachtens zurückzuführen auf die Tatsache, dass die Programmmacher inzwischen sehr viel mehr wissen über die Zielgruppen, die sie ansprechen, konsequent bedienen in dem Informationsbedürfnis und auch Begleitbedürfnis, was diese Zielgruppe auszeichnet. Und generell kann man, glaube ich, sagen, dass es inzwischen gelernt ist, über alle Wege, digital, terrestrisch, zum Hörer zu kommen, weil, und das ist die Philosophie, die konsequent, wie ich finde, richtige Philosophie der Programmmacher, sie sind dort, wo der Hörer ist. Sie holen ihn eben auch dort ab mit seinen Bedürfnissen, wo er sich befindet. Ob es im bayerischen Wald ist oder aber auch in der S-Bahn, völlig egal. Es ist tagesunterschiedlich, aber dadurch, dass die Sender auch auf den Social-Media-Plattformen inzwischen ja sehr präsent sind, sei es Facebook, Twitter, wo auch immer, sind sie immer unmittelbar dicht am Hörer oder Hörerin, um die auch nicht, um Gottes Willen, zu vergessen. Aber das ist eine, glaube ich, deutliche Unterscheidung gegenüber anderen klassischen Medien, wie wir sie kennen, nehmen Sie Zeitung, nehmen Sie Fernsehen, wo das eben nicht 1:1 leistbar ist.
Aber es gibt noch einen gegenläufigen Trend. Seltsamerweise nimmt die Verweildauer der Radionutzung dann wiederum ab. Womit hat das aus Ihrer Sicht zu tun?
Das ist ein Trend, den müssen wir akzeptieren. Hat einfach zu tun mit den jungen Leuten und deren Nutzungsverhalten. Zum einen experimentieren die jungen Menschen gerne. Sie sind jetzt nach unseren ersten Auswertungen, mit 1 bis 2 Stunden am Tag dabei. Das ist unterdurchschnittlich gegenüber dem durchschnittlichen Nutzungsverhalten eines Deutschen mit über 4 Stunden. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Kinder gehen zur Schule oder sind sonst wie in Ausbildung und natürlich multitaskingmäßig auch sonst wie unterwegs. Und das braucht also seine Zeit und von daher ist ein Share von immerhin fast 2 Stunden täglich für die jungen Leute heute, finde ich, ein sehr respektables, stolzes Ergebnis. Wir werden alles weiter konsequent daran setzen, denke ich mal, da habe ich volles Vertrauen in die Programmmacher, um diese jungen Menschen eben auch zu weiteren Heavy-Usern unseres Mediums zu machen.
Inwieweit kann die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse auch solche Phänomene mit erforschen, dass ja die Social-Media-Einbindung gerade bei Radioveranstaltern extrem ist? Wird das abgefragt oder wird tatsächlich nur gefragt, welchen Radiosender haben Sie gestern gehört, egal auf welchem Wege?
Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, natürlich haben wir eine Fülle von Studien, sei es rein online, sei es rein in der terrestrischen Abfrage. Aber es wird erstmal gefragt, haben Sie gestern Radio gehört? Und dann zweitens natürlich, welchen Radiosender haben Sie gehört? Und da ist es uns erstmal egal, ob er ihn gehört hat via Netz, also Web, oder in normaler Nutzung im Auto, also terrestrisch und sonst wie. Dennoch wissen wir über die Fülle der Daten und der Studien natürlich eine ganze Menge mehr. Und diese Daten werden, wie wir sagen, im Fachjargon gematcht, um dann zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Darüber hinaus machen wir jedes Jahr in verschiedenen Gattungen qualitative Studien, um noch mehr über das Nutzungsverhalten dieser so begehrten Zielgruppen zu erfahren. Und denke mal, wir sind da auf einem guten Weg. Radio ist eines der Medien und Gattungen, welches natürlich viel mehr Chancen hat in der digitalen Welt als Risiken. Die Unmittelbarkeit des Mediums, es ist einfach zu bedienen, einfach einschalten. Sie müssen nichts weiter tun, die Hände bleiben frei, die Ohren sind frei. Der Nutzbarkeit steht also überhaupt nichts im Wege. Aber darüber hinaus kommt das Radio eben auch im Netz daher, dadurch, dass es Response-Elemente unmittelbar liefert. Dass es die Interaktion, das Bedürfnis des jeweiligen Nutzers eigentlich im Minutentakt abfragen und bedienen kann. Und das eben nicht stationär nur, sondern wo immer er sich bewegt, Radio ist dabei. Ich glaube, das ist eins der Geheimnisse, warum gerade bei der hochmobilen Zielgruppe, wie die jungen Leute es sind, Radio eine zunehmende Akzeptanz genießt.
Kritiker der MA werfen ganz konkret vor, dass nur Festnetztelefone angerufen werden. Also dass gerade die von Ihnen jetzt ja in der Analyse bestätigte junge Zielgruppe zwar wächst, aber eigentlich viel mehr wächst, als man tatsächlich möglicherweise messen kann, weil gerade diese Zielgruppe, Sie haben es erwähnt, auch auf Smartphones und überhaupt Mobilradio nutzt und dann zu Hause, wenn die Interviewer anrufen, gar nicht zur Verfügung stehen. Ist daran gedacht worden, da möglicherweise irgendwann auch diese Mobilfunkteilnehmer mit zu integrieren? Oder ist das, was per Festnetz angerufen wird, tatsächlich das, was man repräsentativ nennt?
Also ich denke, die MA ist natürlich über die Jahre immer weiter entwickelt und verfeinert worden. Die Festnetzanschlüsse ausschließlich zugrunde zu legen als Maßstab für die Abfrage dieser 66.000 Fälle, hat seinen tieferen Sinn zunächst einmal darin, dass die Menschen ja irgendwo zugeordnet werden können müssen. Wenn ich jemanden auf einer Mobilnummer anrufe, weiß ich gar nicht, wo der sich befindet. In 10 oder 20 Jahren beim jetzigen Verfahren wäre der vielleicht auf dem Mond und wir kriegen es nicht mit. Hier geht es jetzt tatsächlich nochmal um diese räumliche bestmögliche Zuordnung. Es gibt, auch dazu bin ich zu wenig Marktforscher, ich glaube Ihnen aber, unseren Fachleuten, wenn Sie sagen, dass wir nach wie vor ein sehr repräsentatives Bild abliefern und in näherer Zukunft auch eine Weiterentwicklung erleben werden, dadurch, dass man die Dinge ein Stück weit mischt. In welchem Art des Verfahrens das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Daten, wie sie von der MA, und es ist eine der härtesten Währungen weltweit, so wie wir Deutschen eben strukturiert sind, das praktizieren, völlig kritiklos akzeptiert werden von unseren Partnern, sei es in den anderen Mediengattungen wie Zeitungen und Fernsehen, wie auch vom Werbemarkt, was ja, oder von der Wirtschaft, was ja nicht unwichtig ist für viele Programme, die werbetragend sind.
Lutz Kuckuck, er ist Geschäftsführer der Radiozentrale und zudem auch im Aufsichtsrat der AG Mediaanalyse. Aber in diesem Gespräch wurde schon deutlich, dass die Mediaanalyse doch offenbar an Grenzen stößt, nämlich genau dann, wenn sie, wie ausgewiesen, nur rund 400 Radiosender überhaupt berücksichtigt. Also ausgewiesen sind da nochmal viel, viel weniger, aber ungefähr 400 unter dem Motto, habe ich schon mal gehört, werden vereinigt. Aber gut, gibt es dann natürlich auch noch andere Forschungsmöglichkeiten, den Gesamtradiomarkt mal zu durchforsten. Und das macht der alljährliche Webradio-Monitor der Gold Media GmbH. Und fast zeitgleich kam auch die jüngste Studie heraus. Und mit ihr sprach ich über Webradio. Was ist Webradio überhaupt und wohin geht's im Webradio? Mit Klaus Goldhammer, Professor Dr. Klaus Goldhammer. Er ist Geschäftsführer von Gold Media, dem Berliner Medienforschungsinstitut. Und natürlich zuerst die Frage, was ist ein klassisches Webradio? Gehört da zum Beispiel Spotify schon dazu?
Wir haben uns für den Webradio-Monitor natürlich überlegt, wie man das definiert. Und wir gehen davon aus, Webradio, das sind Angebote, die erstens IP-basiert verbreitet werden, ganz schlicht, die einen linearen Audio-Stream anbieten, entweder mit Fokus auf Musik und oder Informationen. Die müssen ihren Unternehmenssitz in Deutschland haben, eine eigene Website, ein Impressum anbieten, und Aggregatoren und Podcasts werden dadurch natürlich ausgeschlossen. Aber so etwas wie Spotify könnte man durchaus auch als Webradio verstehen.
Obwohl es eigentlich eine Maschine ist und kein Radio mit lebenden Menschen, die Überraschungen verbreiten.
Ja, man könnte böse sagen, dass es vielleicht auch eine Reihe von UKW-Radiosendern gibt, die auch von Maschinen gesteuert werden. Aber klar ist, wir haben 3021 Webradios in Deutschland. Das ist ungefähr 10-mal so viel, wie es UKW-Sender gibt.
Dazu muss man sagen, 2010, kann ich mich erinnern, sagten Sie im Interview mit dem Medienmagazin, hätten wir 2700. Also grob überschlagen hat sich in den letzten 2 Jahren eine stattliche Anzahl noch dazu gesellt. 300 sind also dazugekommen. Ist das jetzt eher Zufall? Ist der Markt gesättigt oder steigert sich das aus Ihrer Perspektive?
Na, wir hatten jetzt die letzten 5-6 Jahre tatsächlich unglaubliche Steigerungsraten von im Prinzip 400, 500 auf 2000 und so weiter. Dieses Jahr 2012 ist jetzt erstmalig eine Stagnation erfolgt. Also wir haben jetzt sogar 1% weniger Radiosender als 2000, Webradiosender als 2011. Und damit kann man wirklich sagen, dass sich der Markt konsolidiert. Also dass jetzt das erste Mal ein kleiner, leichter Rückgang zu verzeichnen ist und damit wahrscheinlich, dass sozusagen der Peak erreicht worden ist.
Wie setzt sich diese Anzahl von rund 3000 Webradios zusammen? Wie viel sind davon Simulcast-gestützte, also originäre UKW-Radios, die sich nur nochmal linear abbilden im Webradio, und wie viel sind darunter, die tatsächlich originär im Netz senden?
Ja, die echten Simulcast-Sender, die übertragenen UKW-Programme, das sind nur 13% oder 380. Die haben auch noch insgesamt 150 Submarken, also weitere Musikfarben, die sie ins Netz streamen. Der große, überwiegende Teil, über 80%, sind Online-Only-Sender, also diejenigen, die tatsächlich nur im Internet empfangbar sind.
Haben Sie auch die Bandbreite mal recherchiert, was dort eigentlich abgebildet wird?
Wir haben uns auch angeschaut, was die für Formate anbieten. Interessanterweise ist es hauptsächlich dann doch wieder das klassische sogenannte AC-Format, Adult Contemporary, also das Beste, die größten Hits der 80er und 90er und das Beste von heute. Nichtsdestotrotz, die erfolgreichen Formate sind dann doch diejenigen oftmals, die man nicht im klassischen UKW-Bereich empfangen kann. Einer der bekanntesten Beispiele ist zum Beispiel ein Technosender oder ein Fußballsender, also Programme oder Angebote, die es sonst eben nicht im klassischen UKW-Bereich gibt.
Da stellt sich die Frage, als wir das letzte Mal die Webradioszene beobachtet haben, gab es noch keine wirkliche Währung, wie man Erfolg misst. Da Sie eben von erfolgreichen Radioprogrammen gesprochen haben im Web, gibt es denn diese einheitliche Währung inzwischen, die ja nicht von der MA kommt, offenbar von der Medienanalyse, sondern anders gefunden werden muss?
Nein, es ist weiterhin eines der Kernprobleme oder Nachteile des Webradiomarktes, dass es noch keine gemeinsame einheitliche Währung gibt. Webradios sind ja im Prinzip einen großen Vorteil gegenüber den UKW-Sendern, denn die haben Logfiles, die wissen, wie viel Audio-Streams sie ausliefern. Die können genau sagen, wie oft sie gehört worden oder abgerufen worden sind. Das weiß ein Radiosender eigentlich nicht, ein klassischer UKW-Sender. Insofern gibt es eine Basis, auf der man dann auch valide Zahlen herstellen kann. Das ist ja auch Ziel des Webradio-Monitors, genau das zu erfassen. Danach fragen wir auch die Sender. Nichtsdestotrotz, um das dann auch vermarktbar und verkaufbar zu machen, bedarf es aber noch innerhalb des Webradio oder des Mediamarktes dann einer weiteren Abstimmung, was man jetzt wie in welcher Form akzeptiert, auch auf Seiten der Mediaagenturen und der Werbungtreibenden.
Vor 2 Jahren war die Summe, die als Werbenettozahl genannt wurde, von Ihnen 9 Millionen. Sie sagten, das ist eine ziemlich kleine Größe. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, 2011 lag der Webradio-Werbemarkt nach unseren Einschätzungen bei 14 Millionen Euro. Das ist immer noch marginal, wirklich Miniaturformat, muss man wirklich sagen. Die Wachstumsperspektiven sehen eigentlich nach unserer Prognose im Prinzip eine Verdopplung in den nächsten 5 Jahren voraus. Das ist erschütternd wenig. In Amerika wird über 1 Milliarde Dollar umgesetzt mit im Webradio-Werbemarkt. Das ist schon ganz deutlich anders als in Deutschland.
Das heißt also, eigentlich können die Webradios diese 3000 gar nicht wirklich überleben. Wird sich das nach unten jetzt korrigieren in Ihrer Prognose oder gibt es dann doch so etwas wie eine optimistische Prognose, dass Webradio möglicherweise bedeutungsvoller wird als das, was terrestrisch verbreitet wird über DAB+?
Ja, es ist ganz interessant. Wir haben auch die Webradios nach ihrer Kostendeckung gefragt. Und dabei kommt heraus, dass die UKW-Sender, die im Webradio-Bereich sind, zu 98% kostendeckend arbeiten. Also die sind sozusagen knapp davor, Gewinn zu machen. Das sind diejenigen, die aber am unzufriedensten mit den Werbeerlösen sind. Diejenigen, die sagen, sie sind ganz zufrieden mit den Erlösen, sind die Online-Only-Anbieter. Die haben aber zum Teil nur eine Kostendeckung von 70%. Das heißt, die machen noch wirklich echte, ernste Verluste. Insofern muss man auch konstatieren, dass es noch eine Menge von Anbietern gibt, die das wahrscheinlich eher als Hobby betreiben und als aus Spaß an der Freude. Die aus dem professionellen Background kommen und das professionell betreiben, sind aber durchaus des Öfteren schon knapp davor, Gewinn zu machen oder eben auch schon positiv.
Sie rechnen ja auch gerne in die Zukunft hoch aufgrund der tatsächlichen Marktentwicklung von technischen Geräten, also sprich Smartphones. Gibt es auch von Ihnen, sagen wir mal, mehr als ein Gefühl darüber, ob sich Radio zunehmend auch auf Social-Media-Plattformen verbreiten lässt, also sprich durch Einbindung bei Facebook zum Beispiel oder dass es andere Verbreitungsformen gibt, die abweichen vom klassischen, ich programmiere mein Webradio auf den Sender?
Das ist ein erheblicher Trend. Also die Nutzung über mobile Empfangsgeräte nimmt rasant zu. Das ist der eigentliche Treiber. Das erwarten auch die Webradioanbieter, dass schon bald mindestens ein Viertel der Abrufe über mobile Endgeräte erfolgt. Man darf dabei nicht vergessen, dass das des Öfteren auch zu Hause passiert. Also die iPad- oder Smartphone-Nutzung ist zwar mobil, aber ist dann im Hause mit WLAN. Das gibt es häufig. Hinzu kommt das Thema Social Media. Das ist ebenfalls ein Riesending, muss man wirklich sagen. Facebook betreibt die sogenannte Medienintegration und das machen sie seit ungefähr einem halben Jahr. Und klar ist, dass mittlerweile eine ganze Reihe von Medienangeboten, die eng sich mit Facebook verzahnen und vernetzen, erhebliche Reichweiten durch Facebook generieren. Zum Teil geht das schon deutlich weiter als das, was Google bislang liefert an Nutzung. Und insofern ist die gesamte Thematik Facebook-Integration, Social-Media-Integration insgesamt für alle Sender ein entscheidender Faktor, um in diesem Reichweitenwettbewerb dann auch genutzt, gesehen und wahrgenommen zu werden.
Spielt bei der Webradio-Problematik auch das ja nun schon seit Jahren praktizierte Podcasting eine Rolle, also das zeitversetzte Abrufen von Radioinhalten? Ist das möglicherweise ähnlich wie beim Fernsehen durch die Mediathekenanbindung ein zusätzlicher Effekt, um auch im Netz Radioinhalte zeitsouverän zu nutzen?
Ja, wir haben im Webradio-Monitor ja explizit keine Podcast abgefragt und das Thema ist sozusagen deshalb außen vor. Nach meinem Eindruck ist es aber so, dass die Podcast-Thematik insgesamt ein bisschen an Aufmerksamkeit oder an Nachfrage verloren hat. Mir liegen jetzt aber keine aktuellen Zahlen dazu vor, speziell im Vergleich oder in Relation zu den heutigen Webradio-Angeboten.
Was ist Ihre Vermutung aus Ihrer Erfahrung?
Ich vermute tatsächlich, dass da, also eine On-Demand-Nutzung gibt es natürlich. Also ich kann natürlich mir in vielen Bereichen auch Streams konfigurieren oder Musikangebote jeweils abrufen, wann ich sie möchte. Das sind aber in dem Sinne keine Podcasts, wie wir uns das vorstellen, mit gebauten Beiträgen oder sowas. Insgesamt glaube ich, dass das Thema Podcast aber eher im Abschwung ist und überholt wird durch eine YouTube-Angebote und damit so eine Art On-Demand-Nutzung. Spotify und solche personalisierten Dienste wie Last.fm haben da auch einen erheblichen Anteil daran, dass man nicht mehr auf sozusagen Einzelangebote angewiesen ist, die dann am Ende des Tages ja doch immer relativ aufwendig abgerufen werden müssen.
Professor Dr. Klaus Goldhammer von Gold Media zum jüngsten Webradio-Monitor, und Sie finden so ein bisschen zusammengefasstes Material auf der Homepage von Gold Media unter goldmedia.de beziehungsweise unter Twitter.com Medienmagazin habe ich Ihnen das mal verlinkt.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das Radio 1 Medienmagazin jetzt circa 9000 Kilometer westlich nach Kolumbien. Denn in Kolumbien gibt es ein Radioprogramm für eine ganz spezielle Zielgruppe. Dort gibt es nämlich eine Radiosendung für Entführte, also eine Art Geiselradio, das sich an Entführungsopfer richtet und das anscheinend auch gehört wird, denn die Sendung gibt es schon seit mehreren Jahren. Florian Meyer-Havranek hat das doch recht spezielle Radioprogramm für uns besucht. Er ist mir jetzt aus Kolumbien technisch zugeschaltet. In Deutschland hört man ja immer mal wieder von Entführungen in Kolumbien. Wie groß ist das Problem tatsächlich?
Ja, das ist schon noch ein großes Problem hier. Ich würde mal sagen, in keinem anderen Land der Welt gehört das Entführen so zum Leben dazu wie in Kolumbien. Das muss man sagen, in den vergangenen 10 Jahren sind etwa 2600 Menschen entführt worden hier in Kolumbien, und zwar viele dann gleich für mehrere Jahre. Ein Fall vielleicht, an den man sich erinnert, der weltweit auch für Aufsehen gesorgt hat, das war die Entführung von Ingrid Betancourt, einer Präsidentschaftskandidatin hier durch die linke Guerilla der FARC, also der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens. Und Betancourt ist eben von der Guerilla erst nach 6 Jahren wieder freigelassen worden, nach 6 Jahren im Dschungel. Im Moment rechnen Nichtregierungsorganisationen damit, dass noch etwa 500 Menschen als Geiseln gefangen gehalten werden, und das aus ganz verschiedenen Gründen, also um Lösegeld zu erpressen, um politischen Druck auszuüben oder auch um Familien einzuschüchtern, und weil die Familien in der Regel überhaupt keine Möglichkeit haben, mit ihren entführten Angehörigen zu sprechen, gibt es hier die Radiosendung Las Voces del Secuestro, also das heißt die Stimmen der Entführten auf Deutsch, und da können die Familien der Entführungsopfer anrufen und Botschaften durchgeben, die Entführten dann eben hoffentlich im Radio hören.
Du warst ja bei einer Sendung hinter den Kulissen dabei. Rufen da während der ganzen Zeit die Angehörigen von Entführungsopfern an?
Ist wirklich ganz genau so. Also die Sendung läuft die ganze Nacht über, immer von Samstag auf Sonntag von 0 bis 6 Uhr und wirklich die ganze Zeit über, obwohl das so eine krasse Sendezeit ist, rufen da Familien von Entführungsopfern an, und das Ganze geht seit 18 Jahren schon so und läuft auf dem einflussreichsten Radiosender Kolumbiens, auf Caracol Radio. Und ja, muss man sagen, ist eigentlich eine erfolgreiche Sendung, weil wirklich die ganze Zeit die Telefone nicht stillstehen und Menschen anrufen, um ihre Botschaften durchzugeben. Insgesamt gibt es dann so ein Programm, das einem vor Verzweiflung Tränen in die Augen treibt, weil, also ich war da dabei, da rufen Mütter an, die ihre Kinder seit Jahren nicht mehr gesehen haben, oder Kinder, die ihren Vater nicht kennen, weil der entführt wurde, kurz nachdem sie geboren worden sind. Und so diese Nacht, die ich da dabei war, von 0 bis 6, das war schon eine sehr traurige Atmosphäre, die aber, muss ich sagen, gleichzeitig auch doch Hoffnung ausgestrahlt hat, weil die Familien zumindest fest daran geglaubt haben, dass ihre Botschaft auch wirklich bei ihren entführten Angehörigen ankommt.
Also wenn ich es richtig verstehe, sind das 6-Stunden-Programm, wobei das jetzt nicht nur die Widerspiegelung der schrecklichen Ereignisse ist und der Folgen, die für die Familie nachvollziehbar sind, sondern es geht auch darum, tatsächlich sich an die Entführer zu wenden und zu sagen, lasst meine Kinder, meine Angehörigen frei. Muss man sich das so vorstellen?
Genau, es geht darum, dass sich auch die Familien immer wieder an die Entführer wenden und sie auffordern, ihre Angehörigen freizulassen, oder sie geben auch einfach Handynummern durch und sagen, Mensch, ich habe mit denen seit 8 Jahren nicht mehr gesprochen, Mensch, lass doch zumindest mal meine Tochter bei mir anrufen, damit sie mir sagen kann, dass es ihr gut geht. Als ich in der Sendung war, hat zum Beispiel eine Mutter angerufen, deren Tochter seit 8 Jahren entführt wurde, vor 8 Jahren entführt wurde, und so hört sich das dann an, wenn eine Radiosendung eben die einzige Möglichkeit ist, seit 8 Jahren miteinander Kontakt zu halten.
Meine Liebe, hör den Vögeln zu. Und wenn du genau aufpasst, dann merkst du, dass sie dir meine Gebete und Botschaften vorsingen. Deine Schwester Lina schickt dir eine Umarmung und Patty schickt dir einen Kuss. Wir denken alle die ganze Zeit an dich und wünschten, du wärst bei uns.
Also das war eine Mutter, die eben zu ihrer Tochter spricht. Und die war relativ gefasst. Viele Anrufer weinen aber auch am Telefon. Und da muss man sagen, die Geschichten, die hinter den Anrufen stecken, die sind auch einfach sehr, sehr krass, sehr, sehr harte Geschichten. In der Nacht, also in der ich da war, hat zum Beispiel Elvira Lodonio angerufen, eine Mutter aus Cartagena, die ihrem Sohn Mut zugesprochen hat, der seit 2002 entführt wurde. Dann hat Janet Rosas angerufen, die hat ihren Bruder gegrüßt, der seit 15 Jahren verschwunden ist. Und der härteste Fall war, da hat Marta Cardona angerufen, um zu ihren Brüdern Alirio und Jesus zu sprechen. Und die hat sie seit 1989 nicht mehr gesehen.
Das heißt also, mal grob über den Daumen, da gibt es also auch Fälle, da haben sich die Angehörigen seit mehr als 20 Jahren nicht gesehen. Offenbar sind ja dann diese Botschaften wirkungslos. Ist das jetzt so eine Art Voyeurismus dieser Radiostation oder gibt es tatsächlich Fälle, wo man dann sagen kann, man hat ja auch Erfolg gehabt?
Also ich muss sagen, finde ich auch erstaunlicherweise funktioniert das. Und zwar die Guerilla oder wer auch immer jemanden entführt hat, der lässt die Geiseln anscheinend wirklich samstagnachts immer Radio hören. Und ganz viele Entführte sagen, nachdem sie dann befreit wurden oder auch freigelassen wurden, das kommt ja doch immer wieder vor, auch noch nach vielen Jahren noch, auch nach 10 Jahren kann das noch vorkommen. Die sagen, dass sie das Programm schon immer gehört haben und dass es ihnen viel Mut gemacht hat, dass sie sich eben nicht aufgeben, dass sie wissen, dass da Menschen sind, die auch nach so vielen Jahren immer noch an sie denken und ihnen dann vielleicht auch einfach ganz banale Sachen erzählen, wie was die vergangenen Monate über passiert ist, weil anders bekommen die das ja nicht mit. Außerdem muss man sagen, sind es in dem Radioprogramm ja auch nicht nur immer die Familien der Entführten, sondern jede Woche sind da auch Angehörige des Militärs, die lesen Botschaften vor und zeigen eben so, dass auch der Staat die Entführten nicht vergisst. Als ich da war, war zum Beispiel Oberst Alfonso Jiménez da. Der war in der Sendung zu Besuch und hat mir gesagt, dass auch viele entführte Soldaten immer Las Voces del Secuestro gehört haben.
Lo más importante es que desde una de las emisoras más importantes del país.
Es ist ganz wichtig, dass die Stimmen der Entführten in einem großen Radiosender läuft, weil die Sendung auch im letzten Winkel des Landes ankommt und gehört werden kann. Das bestätigen alle, die freikommen und erzählen, dass sie dieses Programm gehört haben. Das gibt ihm neuen Mut und begleitet sie durch die dunkle Zeit ihrer Entführung.
Das war Oberst Jiménez, der war, als ich in der Sendung war, auch da von den kolumbianischen Streitkräften und er hat auch eine Botschaft vorgelesen, nämlich an einen entführten Journalisten, den Franzosen Romeo Langlois. Den hat die Guerilla vor kurzem erst freigelassen, nachdem sie ihn einen Monat im Dschungel festgehalten hatte. Eigentlich hat sich die Guerilla der FARC ja vor 3 Monaten dazu verpflichtet, nicht mehr zu entführen, hat da auch ihre letzten uniformierten Geiseln freigelassen, das heißt Polizisten und Soldaten, die sie zum Teil seit Jahren gefangen gehalten hatte. Und dass die Guerilla diese Geiseln, also auch diese wichtigen Geiseln freilässt, sollte wohl so als Zeichen des guten Willens gelten. Aber, muss man sagen, noch immer sind Entführungen in Kolumbien an der Tagesordnung, hat mir Uber Hoyos erzählt, der das Geiselradio moderiert.
Las FARC se comprometió a no volver a secuestrar.
Die Guerilla hat sich verpflichtet, niemanden mehr zu entführen, aber seit Bekanntgabe hat sie bereits 2 Leute verschleppt. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Denn oft entführt die FARC jemanden, aber die Familien machen es nicht öffentlich aus Angst um ihre Angehörigen.
Uber Hoyo war das, der Moderator von Las Voces del Secuestro. Und um auch über die Entführten zu sprechen, die noch nicht bekannt sind, hat der Moderator Hoyos jetzt den Verein Los Gefaltern, also die immer noch fehlen, heißt es auf Deutsch, mitgegründet. Und allein im ersten Monat, dass es jetzt diesen Verein gibt, haben sich über 50 neue Entführungsfälle dokumentieren lassen. Wie zum Beispiel den eines Mädchens, das 1997 verschleppt wurde. Und die Eltern haben jetzt in der Radiosendung, die ich besucht habe, also nach 15 Jahren zum ersten Mal öffentlich über die Entführung ihrer Tochter gesprochen. Und sie haben mir in der Nacht vom Samstag zum Sonntag, in der ich in der Radiosendung war, auch eine Radiobotschaft geschickt.
Florian Mayer-Havranek, der aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá berichtete, wo jede Woche eine Radiosendung speziell für Entführungsopfer gesendet wird. Vielen Dank und Gruß nach Bogotá. Dankeschön.
Bitteschön.
Dreaming, magic, wonder, can you
9600 Kilometer südlich der Medienstadt Babelsberg liegt Kapstadt. Dort gibt es auch ein interessantes Radioprojekt. Dazu gleich mehr hier im Radio 1 Medienmagazin.
Medien global.
Südafrika hinkt in Sachen Wissenschaft mächtig hinterher. Beim Weltwirtschaftsforum vor 2 Jahren wurde Südafrika in Sachen mathematischer und wissenschaftlicher Bildung auf Platz 137 eingestuft von 139 Ländern. Um das zu ändern, gibt es einen Radiosender in Südafrika. Hip to be square, die klügste Radiostation online, ist ihr Slogan. Die Hörer bekommen Prüfungstipps, Buchempfehlungen und Gehirntrainingsspiele. Und zu empfangen ist Hip to be square ausschließlich im Internet. Vor einem Jahr ist dieses Radio auf Sendung gegangen. Was in diesem Jahr passiert ist, wie der Sender angenommen wird, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Kerstin Poppendick in Kapstadt. Vor einem Jahr ging es los, habe ich gerade gesagt. Haben die Radiomacher denn jetzt Grund gehabt zu feiern?
Auf jeden Fall gibt es jede Menge Grund zu feiern. So ein Internetradio ist ja schon auch in Südafrika noch was ganz Besonderes, weil einfach die Internetabdeckung hier noch nicht so ausgebreitet ist und es ist nach wie vor relativ teuer, einen Internetanschluss zu haben. Man kann diesen Radiosender nämlich wirklich nur übers Internet hören oder aber über ein Smartphone. Und auch das hat in Südafrika bei weitem nicht jeder. Deshalb jede Menge Grund zu feiern, denn mittlerweile haben sie fast 30.000 Hörer an jedem Tag, die Hip to be Square Radio hören, Tendenz steigend. Eine Flatrate, wie gesagt, sehr, sehr teuer, deswegen was Außergewöhnliches, aber da kommt so ein bisschen der Ubuntu-Gedanke Südafrikas durch. Das ist ein ganz eigenes südafrikanisches Wort, was bedeutet, wir machen alles zusammen und wir sind gemeinsam. Und so ist es auch ein bisschen bei dem Radio, weil zum Beispiel, wenn jemand ein Smartphone hat, dann treffen sich verschiedene Freunde zusammen und hören gemeinsam diesen Radiosender übers Telefon. Oder aber, wenn es eine Schule gibt mit einem Computer, dann trifft man sich in diesem Computerraum und die Schüler hören gemeinsam diesen Radiosender. Es sind also, ja, widrige Umstände, die aber trotzdem helfen, dass dieser Sender ein großer Erfolg mittlerweile ist.
Und in Kapstadt kann ich mich erinnern, als ich selbst mal dort war, gibt es das schnellste Internetcafé auf dem Kontinent überhaupt. Also gute Voraussetzungen, um zu streamen. Nun bezeichnet sich ja der Sender selbst als klügste Radiostation online. Ist es eher so ein elitärer Sender für Menschen mit einem IQ von über 150 oder wer ist tatsächlich die Zielgruppe?
Ja, die Radiomacher sagen ganz deutlich, wir haben eine ganz festgelegte Zielgruppe, die ist 9. Klasse Gymnasium, 10. Klasse Gymnasium. Generell kann natürlich jeder hören, wer will, aber das sind die Leute, auf die wir uns fokussieren, weil in dem Alter entscheiden sich die Jugendlichen in Südafrika, welche Fächer sie im Abitur machen wollen und in welche Berufsrichtung sie später gehen wollen. Generell, ob die Jugendlichen jetzt in der Stadt wohnen oder auf dem Land wohnen, das ist völlig egal. Es richtet sich also in alle 9 Provinzen Südafrikas und der Name des Radios ist auch so ein bisschen ein Programm. Hip to be square. Square ist in Südafrika so ein umgangssprachlicher Ausdruck für, ja, so kleine Streber, Nerds, aber die Radiomacher wollen das eher positiv verstanden wissen. Sie wollen halt zeigen, dass es cool ist, dass es in ist, schlau zu sein, dass es clever ist, was mit seinem Leben anzufangen. Denn die Leute haben festgestellt, es gibt ein großes Problem mit Nachwuchswissenschaftlern. Und so ist die Programmchefin Catherine Treasure auf die Idee des Radiosenders gekommen. Das wirtschaftliche Wachstum Südafrikas ist abhängig von qualifizierten Arbeitskräften. Wer Mathe und Wissenschaft im Abitur wählt, öffnet sich damit den Zugang zu vielen Studiengängen und hat größere Karrierechancen. Wir müssen also den Schülern klar machen, dass diese Fächer wichtig für ihre Zukunft sind. Deswegen meinte Catherine Treasure auch, mit solchem Radioprogramm, mit Jugendlichen, die ein bisschen cleverer sind, können wir garantiert die Probleme Afrikas lösen. Denn ein großes Problem momentan im Land sind Schulschwänzer. Ich habe auch selber das Wort neu gelernt. Banking heißt auf Englisch Schulschwänzen, wusste ich vorher auch nicht. Und Jugendliche gehen hier vorzeitig von der Schule ab. Viele Teenager sind schwanger, viele Mädchen. Drogen ist ein großes Problem, Kriminalität. Und der Sender hat sich vorgenommen, diesen Jugendlichen, die sonst vielleicht von der Bahn abkommen würden, möchten wir eine neue Perspektive zeigen.
Nun ist ja das Problem, dass Jugendliche Mathematik oder Naturwissenschaften nicht so als Lieblingsfach haben, wohl kein afrikanisches Problem. Deshalb kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass Menschen in Deutschland vielleicht interessiert sind, wie man Jugendliche übers Radio für die Wissenschaft begeistern kann. Kannst du irgendwie ein bisschen das Format erklären, wie das gemacht wird bei euch?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Lehrer das vielleicht auch ganz interessant findet für seinen Unterricht. Die Macher von Hip to be Square Radio stellen sich bei allem, was sie machen, immer eine große Frage. Wozu braucht man das, worüber wir reden wollen, im Alltag? Wie im Alltag kann man Wissenschaft anwenden? Und wie hilft mir Wissenschaft zu einem besseren Leben? Ich habe Konrad de Vries getroffen, das ist einer der Moderatoren bei Hip to be Square Radio. Und der erklärt an einem Beispiel ganz einfach, wie die Macher ihr Programm darstellen.
So we look at where do we use.
Wir haben uns gefragt, wo wenden wir Geschwindigkeit an? Wenn ich zu schnell fahre, könnte ich geblitzt werden. Wie funktioniert ein Blitzer? Wie funktioniert ein Geschwindigkeitsmesser in der Musik und was genau ist die Verschlussgeschwindigkeit in der Fotografie? Die große Frage ist doch immer, wo brauche ich schon Mathe? Wir wollen genau diese Orte finden.
Also eine Woche lang Wissenschaft auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen dargestellt. Außerdem gibt es im Programm jede Menge Karrieretipps. Also was für Berufe gibt es eigentlich? Was wäre interessant? Es werden erfolgreiche Unternehmer vorgestellt. Wissenschaftler werden porträtiert. Es gibt interessante Internetadressen, die einen in Schulsachen und solchen Dingen weiterhelfen könnten. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Sendungen. Zum Beispiel eine der beliebtesten Sendungen heißt Exam 911. In dieser Sendung geben Schüler anderen Schülern Nachhilfe und Prüfungen. Tipps.
I haven't got a brain.
What would you do with a brain if you had one?
When you think of nature, I don't think you think of maths, do you?
No, I don't.
You think of green things and flowers.
Yeah.
Not only is maths in almost everything on Earth, there are numbers hidden in everything. Let's look at flowers. People think of flowers and they think, how does that relate to maths?
Yeah.
Exam 911, die englische Nummer für den Notruf. Und die Sendung ist sehr, sehr beliebt, weil sich Schüler einfach ernst genommen fühlen. Und sie wissen auch, ja, wenn die gleichen Probleme haben wie wir, dann ist das wirklich unser Sender. Und um dieses Ganze so nah an den Jugendlichen dran wie möglich zu gestalten im Radioprogramm, arbeiten Lehrer und Schüler da sehr eng zusammen. Es gibt also Lehrer, die bei dem Programm mitarbeiten, es gibt Wissenschaftler, die beraten und tatsächlich viele Schüler moderieren selbst bei diesem Sender.
Nun kostet auch in Südafrika Radio machen Geld. Wie finanziert sich der Sender?
Es gibt Mark Shuttleworth. Das ist so ziemlich der berühmteste Südafrikaner, den es gibt. In Europa kennt ihn bestimmt der ein oder andere als den ersten afrikanischen Weltraumtouristen. 39 Jahre alt und hat irgendwann sehr clever sein Geld mit Internetsicherheitszertifikaten verdient. Hat damit wirklich ein richtiges Vermögen gemacht. Lebt doch mittlerweile nicht mehr in Südafrika, aber er investiert immer noch einen Großteil seines Vermögens in verschiedene Bildungsprojekte in Südafrika. Und Hip to be Square Radio ist eines der Projekte, die er mit angeschoben hat. Außerdem wird das Programm durch private Spenden finanziert und sogar das südafrikanische Wissenschaftsministerium steckt auch so ein bisschen Geld ins Projekt.
Und das Gute ist, man kann diesen Sender überall auf der Welt hören, weil er ja im Internet gestreamt wird. Welche Adresse hat er?
www.hip2b2radio.com. Also Hip to be Square Radio und das Ganze mit Zahlen aber ausgeschrieben. hip2b2radio.com.
The smartest radio station online. Hip to be Square Radio.
Radio 1. Der Tipp von Kerstin Lehmstedt.
Zwischen den Sets wird Tanzmusik gespielt, dass man sich mal schütteln kann. Los geht's um 19.30 Uhr im SO 36. 8 Euro und Sie singen und tanzen mit.
Und gerade wurde es gesagt, Tanzmusik. Tanzmusik spielt jetzt auch Olli Massev, nämlich mit der Dancehall. Und Tanzmusik hören Sie auch noch bis zu den Nachrichten. Tschüss und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Im Radio gibt es heute Tanzmusik. Nimm mal an, stell mal ein, hör mal zu. Denn alle Menschen tanzen heute ins Glück. Voller Schwung, alt und jung, ich und du. Wie ein Zauber durch die Sternennacht klingt der Rhythmus, der uns fröhlich macht. Im Radio gibt es heute Tanzmusik. Nimm mal an, stell mal ein, hör mal zu. Denn alle Menschen tanzen heute ins Glück, voller Schwung, alt und jung, ich und du.